SWR Aktuell Wirtschaft mit Katharina Fortenbacher-Jahn.
Die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katharina Barley, warnt deutsche Unternehmen davor, in Ungarn zu investieren. Das hat Barley in einem Interview mit dem Münchner Merkur gesagt. Stefanie Geisler aus unserer Wirtschaftsredaktion, können Sie uns zusammenfassen, welche Vorwürfe es da gegen Ungarn gibt?
Ja, lange hat die Wirtschaft gedacht, Orbáns Machenschaften betreffen nur in Anführungszeichen Justiz, Presse und Wissenschaft. Jetzt gehen Orbán und seine Oligarchen mit einer Perfidität gegen ausländische Unternehmen vor, die er schon sprachlos macht. Die Methode ist dabei offenbar immer dieselbe. Erst lockt man Unternehmen ins Land zu himmlischen Bedingungen, also niedrige Kosten, wenig bürokratische Hürden. Sobald die Unternehmen dann aber schwarze Zahlen schreiben, dreht sich plötzlich der Wind, dann wird's absurd. Plötzlich kommt eine Sondersteuer nach der anderen. Es tauchen Auflagen auf, die die Unternehmen, auch wenn sie wollten, gar nicht erfüllen können. Ja, und so drangsaliert man dann die Unternehmen offenbar so lange, bis sie mürbe sind und bereit, ihre Produktionsstätten oder Filialen an einen Oligarchen zum Spottpreis zu verkaufen.
Soweit also die Vorwürfe. Was weiß man denn über die Beweggründe der ungarischen Regierung im Umgang mit ausländischen Unternehmen?
Naja, das Ziel hat Viktor Orbán ganz offen benannt. Der Ausländeranteil in der ungarischen Volkswirtschaft, der liege über dem gewünschten Maß. Das müsse sich ändern. Das hat er in der Rede vor ungarischen Unternehmern gesagt. Und deshalb müsse der Anteil des ungarischen Eigentums wachsen, und zwar in mehreren strategischen Branchen dazugehören. Telekommunikation, Einzelhandel, Versicherungen und Baustoffe. Laut einer Umfrage der Deutschen Außenhandelskammer sind von solchen Schikanen nur etwa 15-20% der deutschen Unternehmen in Ungarn betroffen. Der Rest, der äußert sich sehr positiv, denn das darf man nicht vergessen bei aller Kritik. Grundsätzlich gibt es für Unternehmen in Ungarn Top-Bedingungen, das heißt gut ausgebildete Fachkräfte und niedrige Arbeitskosten. Gerade die Automobilindustrie, die wird in Ungarn hofiert. Die schafft gute Jobs für die Bevölkerung, hat eine hohe Wertschöpfung und bringt einfach viel Hightech ins Land. BMW zum Beispiel investiert dort gerade 2 Milliarden Euro. In ein Werk. Das Problem bleibt einfach die Unberechenbarkeit. Der Wind kann sich offensichtlich schnell drehen. Dass es zum Beispiel gerade die Baustoffbranche trifft, das war relativ überraschend. Lange hat die ungarische Regierung nämlich auch dem produzierenden Gewerbe den roten Teppich ausgerollt.
Bleiben wir doch mal bei der Baustoffbranche. Im Südwesten betroffen ist unter anderem das Unternehmen Heidelberg Materials, früher Heidelberg Zement. Das hat auch schon der Spiegel berichtet. Sie hatten Kontakt mit dem Konzern. Welche Erfahrungen gibt es denn da?
Genau, ich habe dort mit einem Manager gesprochen, der nicht genannt werden will. Die Erfahrungen mit Ungarn, die darf ich aber weitergeben. Heidelberg Materials hat nämlich vor einem Jahr einen Brief bekommen, und zwar von einem Mann, der als Unternehmerfreund von Regierungschef Orbán gilt. Der schrieb in diesem Brief, er wolle expandieren und daher gerne Anteile an einer Tochter von Heidelberg Materials in Ungarn erwerben, die dort 2 Zementwerke betreibt. Das klingt jetzt erstmal harmlos und höflich, nach Business as usual. Wenn diesem Brief nicht eine Reihe von, ich sag mal, ungewöhnlichen Vorfällen vorausgegangen wäre. Mein Gesprächspartner hat zum Beispiel davon berichtet, dass sie den ungarischen Geheimdienst im Unternehmen hatten. Dann gab es plötzlich eine Sondersteuer von 90% ab einem bestimmten Gewinn pro Tonne Zement. Und das hat dann dazu geführt, dass das Unternehmen pro Tonne so hohe Abgaben leisten musste, dass es einfach nicht mehr produktiv war. Global betrachtet setzt jetzt Heidelberg Materials zwar nicht mehr als 1 oder 2% in Ungarn um, aber das sei dort alles so unfair und fundamental, hat mir mein Gesprächspartner gesagt, dass man es eigentlich nicht einsehe, aufzugeben.
Welche Möglichkeiten hat denn die EU, gegen unzulässige Praktiken vorzugehen? Oder was tut sie da bereits?
Ja, Heidelberg Materials wünscht sich natürlich, dass die Regeln des europäischen Binnenmarktes in Ungarn hart durchgesetzt werden. Und auch Katharina Barley fordert die Kommission auf, entschiedener durchzugreifen. Da bleibt sie allerdings ein bisschen vage. Aktuell hält die EU ja schon Milliarden an Geldern zurück, um Ungarn und auch Polen unter Druck zu setzen, seine Systeme zu reformieren. Im Fall, um den es hier geht, also um die Drangsalierung von ausländischen Unternehmen, da laufen bereits Vertragsverletzungsverfahren. Aber man muss wissen, sowas dauert sehr lange. Der EuGH muss entscheiden, und so viel Zeit haben die Unternehmen einfach oft nicht.
Stefanie Geisler aus unserer Wirtschaftsredaktion. Wir bleiben jetzt bei der Autoindustrie in Baden-Württemberg. Sie steckt mitten im Wandel und damit verändern sich auch die Jobs und die Anforderungen in den Betrieben. In manchen Berufen werden künftig deutlich weniger Beschäftigte gebraucht, in anderen mehr. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung hat jetzt untersucht, wie die Beschäftigten fit gemacht werden können für Jobs mit Zukunft.
Etwa 40.000 Fachkräfte werden 2030 in der Automobilindustrie in Baden-Württemberg fehlen. Das ist der eine Teil des Bildes, das die neue Studie der Bertelsmann Stiftung zeichnet. Der andere, weil sich die Autoindustrie verändert, werden auch viele Jobs wegfallen. Erik Tode, Arbeitsmarktexperte bei der Bertelsmann Stiftung, sagt:
Es geht jetzt eigentlich darum, die bedrohten Arbeitskräfte, die es in der Branche gibt, auf die fehlenden Arbeitsplätze überwechseln zu lassen. Und der Schlüssel dazu ist Weiterbildung.
Elektromobilität und Digitalisierung verändern die Autoindustrie. 5 besonders gefährdete Berufsfelder hat die Studie untersucht.
Die Bandbreite der gefährdeten Berufe geht tatsächlich über alle Anforderungsniveaus hinweg. Also wir haben Ingenieurinnen und Ingenieure in der technischen Forschung und Entwicklung beispielsweise. Aber wir sehen das auch bei Fachkräften, etwa im Vertriebsbereich oder auch bei Spezialistentätigkeiten in der Automatisierungstechnik oder auch im Fahrzeugbau.
Für die Beschäftigten in diesen Bereichen bedeutet das, sie müssen sich beruflich neu orientieren und weiterentwickeln. Dabei ist es eher die Ausnahme, dass sie einen komplett neuen Beruf erlernen müssen.
Weiterbildung kann graduell erfolgen, in mehreren Schritten, auch im Unternehmen, aber natürlich auch im Rahmen von konkreten Weiterbildungsangeboten. Da muss man nicht allzu große Sprünge machen, sondern es kann auch wirklich im Rahmen von verschiedenen kleinen Schritten erfolgen.
Die Botschaft der Studie: Für alle Berufsgruppen, die vom Wandel bedroht sind, gibt es Übergänge zu Jobs mit Zukunft. Und das, sagt Oliver Bartha vom Arbeitgeberverband Südwestmetall, sei doch erstmal eine gute Nachricht.
Wir sind in die Transformation gestartet und hatten Sorge, dass die dazu führt, dass wir sehr viele Arbeitsplätze in Baden-Württemberg verlieren werden. Jetzt haben wir die Erkenntnis, dass wir mit dem Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel über die nächsten Jahre hinweg Jahrzehnte zu tun haben werden. Das heißt, die erste Befürchtung, dass wir Menschen nicht mehr in Beschäftigung haben, die hat sich nicht realisiert.
Für Roman Zitzesberger von der IG Metall Baden-Württemberg sind Qualifizierung und Weiterbildung deshalb besonders wichtig, um die Zukunft der baden-württembergischen Standorte zu sichern. Gerade in Zeiten, in denen Unternehmen die Produktion verstärkt ins Ausland verlagerten.
Der Rohstoff Number One, den wir in Deutschland haben, das ist nun mal das goldenen Köpfen der Leute, nämlich das Wissen, die fachliche Fähigkeiten. Ich glaube, wir würden uns geradezu ins Knie schießen, wenn wir nicht jetzt dafür sorgen, diese Fachlichkeit, diesem Trend irgendwo anders hinzugehen, auch entgegenzusetzen.
Wissenschaft, Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter sind sich einig, möglichst schnell müssen möglichst viele Beschäftigte in der Autoindustrie im Land mitgenommen werden. Auf den Weg hin zu einem Beruf mit Zukunft.
Der Bericht von Gili Hensoldt aus unserer Wirtschaftsredaktion. Die private Altersvorsorge soll besser werden. Wie genau, das treibt viele Menschen um, die einerseits nicht allein auf die gesetzliche Rente setzen wollen, andererseits aber auch nicht auf die private Riester-Rente. Denn die ursprüngliche Idee dabei, mit staatlichen Zulagen ein Stück Sicherheit fürs Alter anzusparen, die funktioniert aus Sicht von Verbraucherschützern nur noch in seltenen Fällen. Sie verweisen besonders auf die hohen Kosten, die Anbieter für die Verträge verlangen. Jetzt liegen Reformvorschläge einer Arbeitsgruppe auf dem Tisch.
Eins vorweg, für alle, die bereits heute einen Riester-Vertrag haben, ändert sich nichts, außer Anbieter und Anleger einigen sich auf neue Konditionen. Für neue Verträge könnte sich aber einiges ändern.
Wir empfehlen, die private Altersvorsorge grundlegend zu reformieren,
sagt Florian Tonka, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium. Er hat in den vergangenen Monaten eine Arbeitsgruppe geleitet, der unter anderem verschiedene Ministerien, Wirtschafts- und Gewerkschaftsvertreter sowie Verbraucherschützer angehörten. Der Arbeitsauftrag, die bisherige Riester-Rente so zu reformieren, dass die private Altersvorsorge attraktiver wird.
Zentral ist dabei für die Fokusgruppe, dass sie vor allem auch dafür sorgt, dass wir mehr unterschiedliche Produkte haben, die in Frage kommen. Auch Produkte haben, in denen es möglich ist, höhere Renditen und damit eben auch am Ende höhere Rentenzahlungen oder Altersvorsorgeleistungen für die Anleger zu bekommen.
Bislang müssen die Anbieter von staatlich geförderten Riester-Verträgen 100% des eingezahlten Kapitals garantieren. Das macht die Verträge teuer. Die Beschränkung der Garantie, zum Beispiel auf 80%, könnte die Kosten senken und riskantere Anlagen ermöglichen, was allerdings auch ein Verlustrisiko birgt. Vorgeschlagen wird außerdem, private Altersvorsorgedepots zu fördern, in denen Geld zum Beispiel in Fonds angelegt wird. Bedingung für die staatliche Förderung ist, dass die Anleger die Wertpapiere in diesen Depots erst beim Eintritt in den Ruhestand zu Geld machen. Grundsätzlich soll es also mehr Freiheiten geben und damit auch mehr Verantwortung aller, die privat fürs Alter vorsorgen. Aus diesem Grund soll zugleich die Transparenz gestärkt werden, sagt der FDP-Politiker Tonka.
Wir wollen den Vergleich zwischen verschiedenen konkurrierenden Produkten auch dadurch erleichtern, dass wir eine Vergleichsplattform, eine Vergleichswebseite schaffen, wo die Produkte dargestellt werden müssen, sodass wir direkt auch den Anlegerinnen und Anlegern eine Möglichkeit geben, die Produktmerkmale, auch die Produktqualität zu vergleichen.
Die staatliche Förderung selbst dürfte, wenn es nach den Vorschlägen der Arbeitsgruppe geht, in etwa so aussehen wie heute. Also weiter aus einer Grundzulage bestehen, die mit Kinderzulagen aufgestockt werden kann. Für Berufseinsteiger sollte es länger als bisher einen Bonus geben. Erweitert werden könnten auch steuerliche Abzugsmöglichkeiten. Beschlossen ist all das aber noch nicht. Die Ergebnisse der Kommission kommen nun ins Kabinett. Staatssekretär Tonka hofft, dass sie dann im kommenden Jahr den Bundestag passieren und zumindest in Teilen Anfang 2025 in Kraft treten. Hans-Joachim Viehweger, Berlin.
Am Bericht der Arbeitsgruppe gibt es allerdings auch Kritik, so bemängeln zum Beispiel die Verbraucherzentralen, dass sich der Vorschlag eines öffentlich verwalteten Fonds nicht durchgesetzt habe. Und damit zum Blick an die Börse nach Frankfurt, heute mit Konstantin Röse.
Zum Start in die neue Börsenwoche geht dem Leitindex DAX erstmal die Puste aus. Das Börsenbarometer war den ganzen Tag in der Verlustzone unterwegs. Gedrückt hat die Stimmung der Anleger besonders die schwächelnde Wirtschaft in China. Im Vergleich zum ersten Quartal hat die chinesische Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal nur um 0,8% zugelegt. Chinesische Verbraucher sind zurückhaltender, weshalb Umsätze zurückgehen. Da China einer der wichtigsten Handelspartner von Deutschland ist, schaut man auch hierzulande mit Sorge auf die Entwicklungen. An der Börse waren besonders Luxusfirmen unter Druck, die oft kaufkräftige Kunden aus China haben. Verlierer waren aber auch Autohersteller wie Volkswagen, die auf den chinesischen Markt setzen. Positive Nachrichten kamen heute für die deutsche Wirtschaft. Die Bundesbank rechnet damit, dass die Rezession im zweiten Quartal überwunden ist. Grund sei die sinkende Inflation, weniger Lieferengpässe und weiter gut gefüllte Auftragsbücher, heißt es von den Bundesbankern. Am Frankfurter Aktienmarkt waren heute Bankaktien gefragt. Grund sind positive Bilanzen der US-Großbanken. Die gestiegenen Zinsen haben die Gewinne der Institute nach oben getrieben. Anleger spekulieren, dass die Bilanzsaison auch für Deutsche Bank oder Commerzbank gut ausfallen könnte. Aktien der Deutschen Bank gewannen 2% hinzu. Der DAX schloss den Handel mit 16.069 Punkten, einem Minus von 0,2%. Konstantin Röse, ARD Finanzredaktion, Frankfurt.